Man hatte auf einen Waffenstillstand gehofft, zumindest 30 Tage lang, als ersten Schritt zu einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine. Die beiden mächtigen Männer aus West und Ost, Donald Trump und Wladimir Putin, die hätten es ja ausdealen können in ihrem Telefonat. So hatte es der US-Präsident zumindest immer dargestellt. Herausgekommen ist das, was der deutsche Verteidigungsminister eine Nullnummer nennt. Immerhin haben Ukraine und Russland zugestimmt, jetzt Energieanlagen nicht weiter anzugreifen. Ist das schon ein Erfolg oder führt Putin Trump vor? Die Ernüchterung, die Ukraine zwischen Trump und Putin, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Guten Abend aus Berlin, herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste sind Marie-Louise Beck, Direktorin Osteuropa der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Die hat sie 2017 mit Ralf Füchs gegründet und zuvor war sie ganz viele Jahre Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Helmut Weganser ist bei uns, Brigadegeneral AD. Er ist von Haus aus Psychologe und Politologe und eine seiner Stationen war unter anderem, er war politischer Berater der deutschen ständigen Vertreter bei der NATO in Brüssel und bei den Vereinten Nationen in New York. Rieke Havertz ist internationale Korrespondentin bei Zeit Online und Co-Gastgeberin, Entschuldigung, des Zeit-Podcasts OK America und war zuvor Korrespondentin in Washington. Und zugeschaltet in Riga ist uns Alexei Jussupow. Er ist Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung. Schönen guten Abend nach Riga. Herr Jussupow, man sagt ja jetzt, wenn man sich das anschaut, dass Putin eben vielen Dingen nicht zugestimmt hat und dass Trump eigentlich nicht den großen Erfolg hatte, muss man sagen, dass Putin ja seinen Amtskollegen letztendlich vorgeführt hat?
Frau Plättner, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde aber schon sagen, dass zwei Dinge klar geworden sind. Zum einen gab es ja so ein Restrisiko, dass es doch einen starken, umfangreichen Backchannel gibt, also ein Gespräch hinter den Kulissen, auch hinter den Institutionen. Putin hat auch einen Unterhändler benannt mit Kirill Dmitriev, der eigentlich ein Mann der Wall Street ist, obwohl er ein russischer Unternehmer ist, der bei Goldman Sachs gearbeitet hat, der Kontakt ins private unternehmerische Milieu von Donald Trump gepflegt hat. Also man hatte so ein bisschen die Befürchtung, vielleicht verhandeln die schon länger und wir werden nur vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist nicht eingetreten. Und das andere, Wladimir Putin möchte eigentlich keine Vermittlung durch die USA. Das ist aber bisher das Angebot von Donald Trump. Donald Trump sagt, die Vereinigten Staaten wären sowas wie eine Mittlermacht, würden sich aus dem Krieg herausziehen, würden Verantwortung übernehmen. Das klingt so ein bisschen nach einer Neuauflage der jugoslawischen diplomatischen Strategie der Vereinigten Staaten, Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen mit diplomatischem Geschick, aber auch Druck und letztlich in eine Verhandlung zu ermöglichen oder zu erzwingen, die sonst nicht zustande gekommen wäre. Wladimir Putin möchte was ganz anderes. Er möchte eine Verhandlung mit den USA über Regeln. Die Ukraine ist zwar ein wichtiges Ziel, aber es ist letztlich sein Minimalziel, sie zu entsouveränisieren. Und deswegen reden sie zwar jetzt miteinander, aber sie reden über unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, was wir gesehen haben, dass da so asynchron beginnt, dass da auch Aussagen der beiden Präsidenten nicht so richtig zueinander passen nach den Telefonaten, das wird uns ein Stück weit begleiten. Absurderweise sitzt Wladimir Putin im selben Boot wie wir. Er weiß auch nicht zu 100%, woran er ist mit Donald Trump. Und das Schicksal teilen wir hier.
Das ist das Problem, glaube ich, Frau Havertz. Ist das, der US-Präsident sagt jetzt, das Gespräch war großartig. Er hat auch heute mit Zelensky telefoniert, dem ukrainischen Präsidenten, hat auch gesagt, es war fantastisch. Und ist das so ein Punkt, wo es da vor allem darum geht, dass Trump sich darstellt als der gute Dealmaker? Oder was erreicht er wirklich? Was hat er erreicht?
Ich glaube zweierlei. Er möchte vor allen Dingen immer sich darstellen als genau das, als den Dealmaker. Er hat im Wahlkampf versprochen, er möchte diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Davon ist er jetzt zurückgerückt, hat gesagt, naja, es war so ein bisschen ironisch. Und gleichzeitig sagt Trump oft in allen möglichen Zusammenhängen, looks good on TV. Also er macht permanent Regieren für Fernsehen, für Social Media Snippets. Und da ist es natürlich für ihn gut, wenn er nach jedem Gespräch, nach jedem Telefonat sagen kann, das war großartig, das war fantastisch. Auf einer politischen Ebene möchte Donald Trump das Problem einfach loswerden. Insofern würde ich da widersprechen. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich in der Rolle des Vermittlers sieht, der dann wirklich einen Frieden, einen Waffenstillstand verhandeln würde, der beiden Seiten dienlich ist, sondern er will das Problem Problem vom Tisch haben und deswegen aus meiner Sicht, was er macht seit Wochen, unnötig gibt er Trump Putin eine Karte nach der anderen in die Hand. Trump spricht gerne von einem Kartenspiel. Er hat zu Zelensky in diesem unfassbaren Treffen im Oval Office Ende Februar gesagt, you don't hold the cards, Sie haben keine Karten in der Hand, Sie haben kein gutes Blatt. Als dann Zelensky gesagt hat, ja, ich könnte mir eine 30-tägige Waffenruhe vorstellen, hat er gesagt, jetzt ist es an Russland. Russland hält alle Karten in der Hand. Aus meiner Sicht, mit dem Telefonat, was wir gestern erlebt haben, hat Trump Putin nur noch eine Karte zugespielt.
Mhm. Frau Beck, heißt das, eigentlich gibt es gar keine Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit Frieden gibt oder zumindest einen Waffenstillstand in der Ukraine?
Ich glaube, das kann niemand sagen. Ich bin jetzt vor kurzem in Kiew gewesen und dort war auch vor diesen Ernüchterungen, von denen Sie sprechen, war im Grunde genommen das Gefühl, dieser Krieg wird weitergehen. Und zwar, weil Putins Ziele andere sind als Frieden. Putin möchte, und das hat er ja auch sehr klar immer wieder gesagt, er will die Ukraine wieder einbinden in eine russische, das russische Imperium als Vorfeldland. Und das hat mit Frieden nichts zu tun, sondern dafür lässt er kämpfen. Es schadet natürlich auch Russland, die Wirtschaft. Der Wirtschaft geht es nicht gut, die Inflation ist riesig. Es werden inzwischen Soldaten aus Korea dazu geholt. Aber Putin ist eine Diktatur und Diktaturen haben einen langen Atem. Und das Dramatische ist, dass Trump ja mit harten Erpressungen die Ukraine zu allem Möglichen zwingt oder zwingen kann oder es zumindest versucht, wie keine Waffenlieferungen mehr, keine Informationen mehr von den Satelliten, keine Geheimdienstinformationen mehr. Das ist kein Broker.
Also Sie sagen klar, Putin sitzt da ganz klar am längeren Hebel.
Ja, ja. Und Trump ist ein Gefangener seines eigenen Erfolgs.
Würden Sie das auch so negativ sehen, Herr Ganser, dass Putin derjenige ist, der das Spiel komplett bestimmt? Oder welches Druckmittel hätten die Amerikaner und vielleicht auch sogar die Europäer?
Ja, Trump hat sich offenbar in eine, wie man in der Verhandlungstaktik sagt, in eine Demandeurrolle hineinmanövriert. Er will etwas von Putin haben, den Deal, setzt aber die Hebel, die er eigentlich hätte, nicht an. Zum Beispiel im ökonomischen Bereich mit den Saudis einen Deal, der dann die Ölpreise drückt, was Putin wehtun würde. Oder noch mehr Waffen zu liefern an die Ukraine, was er im Wahlkampf ja schon mal gesagt hat. Das alles will er im Moment nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das so lange durchhält. Denn die Reaktionen, die er auch in den USA bekommt, die er auch wohl im eigenen republikanischen Lager bekommt, die sind ja alle negativ, jetzt was dieses bisherige Ergebnis angeht. Ich möchte aber auch durchaus mal einen kleinen optimistischen Touch hineinbringen. Immerhin ist das, was jetzt vereinbart worden ist, also keine Angriffe mehr auf Energieinfrastruktur, besser als gar nichts. Ja? Also man könnte es auch sehen als ein Silberstreif am Horizont oder aufscheinend hinter dem Horizont, auf den dann weitere Kompromisse folgen würden. Aber das ist nur so eine sehr optimistische Einschätzung. Ich sehe auch im Moment ist nicht viel herausgekommen. Aber immerhin wissen wir jetzt, was die Knackpunkte sind und was die knallharte Position von Putin ist. Und aus meiner Sicht wird der wirkliche Knackpunkt, wenn es in den Verhandlungen um die Substanz geht, sein, dass die Ukraine weiterhin von den Amerikanern und vor allem auch den Europäern militärisch unterstützt wird. Das will er ja nicht. Er will auch keine geheimdienstlichen Unterstützungen, Informationen. Aber das ist das absolute Muss, auch aus europäischer Sicht. Und deshalb müssen auch die Ukrainer und auch Europäer in die Verhandlungen hinein.
Vielleicht.
Tut mir leid. Ich hoffe, Ihnen geht es wieder gut. Ich will Sie noch teilen. Ich würde es gerne aufgreifen.
Haben Sie sich verschluckt?
Bitte reden Sie, Herr Yusupov.
Gut. Also es ist ja nicht nur nie sehr viel rausgekommen, sondern das, was bisher auf der Bilanzseite steht, sind Dinge, die ja schon entweder drin waren. Ein Gefangenenaustausch hat funktioniert auch bevor Donald Trump mit seiner diplomatischen Offensive angefangen hat. Und auch ein Gespräch über ein mögliches bilaterales Absehen von Schlägen auf die Energieinfrastruktur, das muss man ja dann immer entziffern. Da sind vor allem Ölraffinerien auf der russischen Seite und vor allem Elektrizität und Heizwerke auf der ukrainischen Seite. Das haben beide Seiten versucht, haben das nicht erreicht, auch aufgrund der Entwicklungen an der Front. Aber letztlich ist der Winter auch vorbei. Also es ist jetzt natürlich gut. Es ist um jede Bombe gut, die nicht auf die Ukraine fällt. Trotzdem ist das nicht der große Wurf. Und das Interessante ist ja, wo sich die beiden Statements der Präsidenten unterscheiden. Nämlich in dem Teil, wo Putin Bedingungen formuliert. Er formuliert die Bedingung, dass die Vereinigten Staaten absehen sollen für die Zeit einer möglichen Waffenruhe von aktiven Lieferungen von Waffen und auch Versorgung mit nachrichtlichen Informationen. Und will das aber gar nicht symmetrisch begleiten. Er könnte ja auch sagen, in der Zeit stellen wir Importe aus dem Iran und Nordkorea ein. Das hat er natürlich nie zugegeben, dass es sie in diesem Umfang weitergibt. Aber was ich meine ist, das sind unterschiedliche Spiele, die die beiden Seiten spielen. Und die Ambiguität auf der amerikanischen Seite ist schon vorhanden, weil Trump sagt eben, er vermittelt und Marco Rubio sagt, das ist ein Stellvertreterkrieg. Und die Ukraine ist der Stellvertreter. Und das ist natürlich für die russische Seite sowas wie eine selbsterfüllende Legende, dass endlich der Westen, vor allem Washington, einräumt, die Ukraine ist ein semisouveränes Marionettenregime. Und sie wollen wieder sehen, wie dieser Druck angewandt wird. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass wir schnell zu substanziellen Erfolgen kommen können, weil die über völlig unterschiedliche Dinge reden. Und solange das ungeklärt ist auf der amerikanischen Seite, ob Washington wirklich Kiew noch weiter erpressen und noch weiter unter Druck setzen will und sich auch das leisten kann, wird diese Schamoffensive Trumps letztlich immer mit diesem Taktieren auf der russischen Seite begleitet werden. Ja, aber natürlich finden wir die Idee gut, aber hier sind die Bedingungen. Insofern hat sich da bisher nichts geändert.
Frau Havertz, wie wird es gesehen in den USA? Wie wichtig werden die Ukraine überhaupt noch genommen und wie stark ist der Druck auf Trump, etwas zu erreichen dort?
Also erstmal möchte ich widersprechen. Ich finde nicht, dass Trump irgendeine Form von Schamoffensive gerade fährt, wenn es darum geht, irgendeine Lösung zu finden.
Gegenüber Moskau.
Wie bitte?
Gegenüber Moskau, meinte ich.
Ja, da sind wir beieinander. Genau, die Schamoffensive gegenüber Putin, absolut. Trump hat seine eigene Erwartungshaltung im Grunde nicht erfüllt, was für ihn schlecht ist. Das kränkt ihn im Ego. Ich glaube nicht, dass es einen wirklichen Dissens gibt zwischen Marco Rubio und Donald Trump, weil es gibt gerade keinen Dissens zwischen Donald Trump und der Republikanischen Partei, weil sich die Republikanische Partei Trump unterordnet. Trump möchte aber einfach, ich sag's nochmal, dieses Problem loswerden. Und außerdem muss man sich Trump immer wieder vor Augen halten als jemanden, der geprägt wurde als Geschäftsmann in den 80er Jahren in New York. Das heißt, dieses Dealmaking, was zu so einem Klischee verkommen ist in der Rhetorik, ist aber das, was Donald Trump lebt. Deswegen hat er auch diese Schamoffensive gegenüber Putin. Deswegen glaubt er, dass er mit Putin einen Deal machen kann. 2018 in seiner ersten Amtszeit hat er mit Putin diese berühmt-berüchtigte Pressekonferenz in Helsinki abgehalten, sich damals hinter seine eigene Geheimdienste im Grunde genommen zurückfallen lassen. Und um Putin zu schmeicheln, hat er im Grunde die CIA vor den Bus geworfen. Und diese Dinge muss man mit bedenken, wenn man darüber nachdenkt, was Trump gerade macht. Gleichzeitig steigt der Druck, ja, weil die Umfragewerte in den USA zeigen, dass der Großteil einer Bevölkerung, deutlich mehr als im Dezember, sagen, die USA tun zu wenig, um der Ukraine zu helfen. Diese Zahlen gehen vor allen Dingen nach oben durch Demokraten und unabhängig registrierte Wähler. Aber auch Trumps Basis, die Wähler der Republikaner, wollen, dass er wahrmacht, was er gesagt hat. Nämlich, wir wollen uns raushalten, wir wollen unsere Gelder, die wir da hinschicken und die Hilfen.
Aber zu welchem Preis? Das ist ja die Frage.
Und der Preis ist ihnen relativ egal. Ja. Er möchte es beenden. Und deswegen glaube ich auch, dass es nicht so sein wird, dass er die Ukraine in irgendeiner Form substanziell unterstützt, sondern er wird sie weiter unter Druck setzen. Und wenn wir heute das Statement lesen nach diesem Telefonat zwischen Zelensky und Trump, wurde es permanent so formuliert, Präsident Zelensky ist froh über Donald Trumps Leadership. Präsident Zelensky hat sich bedankt bei Trump. Also es war in einer derart devoten Haltung formuliert, aus Sicht Zelenskys, der eigentlich in dieser Pressemitteilung aus den USA heraus ja nichts zu suchen hat. Er kann ja sein eigenes Pressestatement abgeben. Und deswegen glaube ich, dass der Preis für Trump der sein wird, ist möglichst schnell zu möglichst guten Konditionen für ihn. Und das würde bedeuten, gute Verhältnisse wieder zu Russland. Das stand gestern auch in dem Statement zwischen Russland und den USA. Gute Verbindungen, die ökonomisch sinnvoll sind. Und die Ukraine wird im Grunde genommen in alles reinzwingen, was es schnell beendet.
Aber dem wird die Ukraine nicht zustimmen, auch die Europäer nicht. Das heißt, Trump bewegt sich in eine Situation, in der er einen Deal machen will, dem aber weder die Europäer noch die Ukrainer zustimmen können. Und dann hat er wirklich ein Problem, wie er dann weiterfährt. Ja. Ich sehe auch ein grundsätzliches Problem in seiner ganzen Herangehensweise. Er inszeniert ja diese ganzen Verhandlungen immer wieder medial mit angekündigten Telefongesprächen und so weiter. Und das ist vielleicht für Journalisten interessant, weil für Storytelling interessant. Aber so kann man keine Friedensverhandlungen machen. Ich war mal Militärberater in Friedensverhandlungen für Nagorno-Karabach in den 90er Jahren. Und dort war klar, das ist Kernarbeit, das muss hinter verschlossenen Türen geschehen, in Teams. Da gibt es so viele verschiedene Fragen. Und dann, wenn man mal nicht weiterkommt, dann müssen auch mal die Bosse, die Chefs telefonieren. Also diese ganze Art der Inszenierung ist auch nicht gut für Friedensverhandlungen oder für irgendeine Waffenstillstandsverhandlung. Deshalb wird das auch, so fährt er erst gegen die Wand.
Mhm. Welche Chance hat Zelensky oder hat die Ukraine überhaupt dann in diesem Zusammenspiel zwischen Trump und Putin?
Ich bin wirklich unruhig geworden, als am Sonntag die Nachricht verbreitet wurde, Trump würde über Detailfragen mit Putin reden, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, vermutlich kennt er nicht mal die Landkarte von der Ukraine und weiß nicht, wo das Atomkraftwerk liegt und überhaupt, wie es on the ground in der Ukraine aussieht. Das Problem ist, dass wir einen überaus über Jahre geschulten Ex-KGB-Mann Putin haben, der ein kluger Psychologe ist und als Gegenüber einen eitlen, kindlichen Narzissten, dem, und das macht mich so fassungslos, dem die ganze Grand Old Party folgt. Ich habe heute Morgen gedacht, wenn ein McCain noch leben würde, würde wirklich vielleicht alles anders ausgehen und das nicht möglich sein. Denn natürlich haben Sie recht, er will die Sache loswerden und es ist ihm vollkommen egal, was für die Ukraine dabei rauskommt. Aber was geht für uns und auch für die USA alles kaputt? Es ist ein massiver Vertrauensverlust. Wer will sich noch den USA zurechnen, sich verlassen auf die USA, wenn man erlebt, dass dieser sprunghafte...
Aber wir müssen ja mit den beiden, das sind nun mal die da sind. Wir können sie ja nicht aber aussuchen. Wir muss auch Zelensky umgehen oder leben.
Aber es gibt auch noch die Europäer. Also deswegen, ich finde, wir sollten jetzt nicht nur über Trump sprechen. Wir müssen über die Republikaner sprechen. Auch die müssen aufwachen, weil mit dieser Regellosigkeit gehen wir immer stärker in Richtung weiterer und größerer Kriege.
Trotzdem sitzen die Europäer jetzt erstmal nicht dabei. Herr Jusupov, welche Chance gibt es da überhaupt für die Europäer, da noch eine Stimme zu erheben? Es gibt jetzt, wir werden es morgen auf dem Gipfel wiedersehen in Brüssel, das Bekenntnis zu mehr Verteidigung, dass man selber mehr Geld ausgibt, all das gibt es ja. Aber wie ernst wird es genommen?
Ich glaube, ich stimme mit Frau Beck nicht überein. Es geht nicht um eine Regellosigkeit, sondern es geht eben um den Versuch Putins, eine historische Chance zu ergreifen, Regeln neu zu setzen. Also er sieht sich gegen Ende seines Wirkens und Lebens als jemand, der jetzt einen neuen großen Deal, und da ist diese Business-Sprache, die natürlich aus Washington kommt, die passt perfekt, einen großen Deal wie die Yalta-Konferenz, wie der Wiener Kongress, so etwas. Das bedeutet interessanterweise, dass weil er eben auch Trump nicht komplett einschätzen kann, er auch Verträge sehen will. Er will Institutionen sehen. Also wenn er sagt, er möchte das Versprechen der NATO oder die Einladung der NATO an die Ukraine aus Bukarest 2007 rückgängig gemacht sehen, dann meint er einen Vertrag. Wenn er sagt, er möchte oder er ist willig zu überlegen, ob Friedenstruppen aus dem globalen Süden mitmachen, dann meinte Zeugen und andere Mächte der Welt, die sozusagen über den neuen Status quo wachen sollen. Wenn er die BRICS hochstilisiert zu einer nächsten UN in einer multipolaren Welt, dann baut er da etwas. Warum sage ich das? Weil das schon auch das Fenster ist, wo die Europäer natürlich Weil ohne sie geht das alles nicht. Ohne sie kann nichts verändert, geschrieben, neu gemacht werden. Ohne sie werden keine Sanktionen aufgehoben werden. Ohne sie wird die Ukraine nicht entsprechend Garantien bekommen. Sie müssen erkennen, wohin das Ganze steuert. Und Frau Beck, Sie haben es ja gesagt, die alte Ordnung kollabiert gerade. Das ist so festzuhalten. Und da entsteht eine neue, wo man eine ebenfalls regeln setzende Rolle annehmen muss.
Also ja, wenn Sie das Regeln nennen, dass es nur noch zwei große Imperien gibt oder drei, die
Gebiete
aufteilen und die Welt aufteilen, dann können Sie das Regeln nennen. Ich sage, es zerstört jedes Völkerrecht, jede Selbstverständlichkeit und Sicherheit, die wir haben. Zum Beispiel, dass souveräne Staaten nicht angegriffen werden können. Wir haben ein Völkerrecht und dieses Völkerrecht hat uns nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ich verstehe das, Frau Beck. Was ich nur sage, ist, wir haben jetzt eine Konstellation, wo Putins Propagandisten sagen, endlich erkennen westliche Anführer, so wie Präsident Trump, dass Grenzen nicht sakrosanktes sind. Wenn er über Panama und Grönland und Kanada redet, dann sozusagen zementiert er die Idee, dass die Unverletzlichkeit der Grenzen ein europäischer Ausnahmezustand war in einem kurzen historischen Fenster. Ich beschreibe das nur. Ich rede hier nicht preskriptiv und ich sage nicht, dass wir es annehmen sollen. Mhm. Was ich nur sagen will, das ist die Größenordnung, auf der die Europäer eine Antwort setzen müssen, ohne zurückzufallen in bloßes, lass uns den Helsinki-Vertrag retten, lass uns die OSZE wiederbeleben. Das ist nicht mehr nur das, was reicht, sondern es werden hier Regeln gemacht ohne uns.
Herr Ganser, was könnte welche Rolle könnte Europa da überhaupt spielen, Ihrer Meinung nach?
Die wichtigste Rolle der Europäer wird sein, die Ukraine kontinuierlich weiter zu unterstützen. Sie sind ja bisher schon, wenn man die Gelder, die von der Europäischen Union kommt und die bilateralen Leistungen für die Ukraine, militärisch, humanitär, finanziell, haben sie ja mehr geleistet als die Amerikaner zusammen insgesamt. Das heißt, das ist zunächst mal sozusagen der Rückhalt, der von den Europäern kommen muss. Vor allem in der Perspektive, dass die Amerikaner erneut vielleicht dann zum dritten Mal ihre Unterstützung zurückfahren oder stoppen. Und dann müssten die Europäer noch stärker als bisher nicht nur mal telefonieren mit Trump und seinen Top-Leuten, sondern dann müssten auch die Regierungschefs, vor allem der großen Staaten wie England, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, sich viel offensiver einbringen, auch mit Vorschlägen, Ideen und fordern.
Ja, sie müssen das fordern. Geht das überhaupt nur, Frau Havers? Haben die Europäer, haben die noch ein Gehör dann in den USA bei dieser Geschichte? Ist das nicht so, wenn Sie sagen, die Amerikaner wollen es loswerden? Jetzt gibt es eine Meldung, dass die Amerikaner, dass Trump vorgeschlagen hat, die ukrainischen Atomkraftwerke zu übernehmen aus Sicherheitsgründen. Das wäre eine sinnvolle Sache, sagt Trump. Also will man das alles selber aushandeln?
Also die Europäer waren ja schon bei Trump. Wir haben jetzt gerade in Deutschland das Problem, dass wir durch die vorgezogenen Neuwahlen dieses Machtvakuum hatten und Merz noch in Koalitionsverhandlungen steckt und deswegen noch keinen Termin mit Trump machen konnte. Aber Macron war schon da, Keir Starmer aus Großbritannien war da. Das waren aber alles Besuche, die sich im Umfeld auch des Treffens von Zelensky und Trump im Oval Office abspielten. Und ich glaube, niemand hat wirklich imaginieren können, dass so ein Treffen im Oval Office in dieser Art vorstellbar ist. Insofern, wenn wir auch noch mal versuchen, etwas Positives zu sagen, das Statement nach dem Telefonat heute hatte auf jeden Fall eine deutlich freundlichere Rhetorik von den USA Richtung Zelensky, was schon mal nicht ein weiterer, sage ich mal, Rückschritt und ein weiteres Negativbeispiel in den Beziehungen Ukraine USA ist. Aber ich glaube, dass die Europäer, ich bin absolut bei Ihnen, die Europäer müssen etwas tun, die Europäer müssen die Ukraine weiter unterstützen, aber das Verhältnis zwischen den USA und Europa ist nachhaltig gestört, wenn nicht sogar zerstört. Ich glaube nicht, dass es einfach sein wird, aus europäischer Perspektive Trump von einer anderen Idee zu überzeugen als der, die er hat, nämlich so schnell wie möglich einen Deal herbeizuführen, und der Deal wird mit Putin erfolgen, zugunsten Russlands und nicht zugunsten der Ukraine.
Und was muss die Ukraine dafür aufgeben?
Trump möchte die Bodenschätze, die Ressourcen, also er möchte Geld, er möchte einen wirtschaftlichen Erfolg daraus ziehen. Er hat am Sonntag in der Air Force One, noch bevor er mit Putin telefoniert hat, wurde Journalisten gesagt, es werde sehr viel über Land gesprochen werden. Es wird eigentlich in Washington davon ausgegangen, dass die Krim sowieso immer bei Russland bleiben wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Trump durchaus bereit ist, der Ukraine zu sagen, gut, ihr müsst andere Dinge, die besetzten Gebiete von Russland auch hinnehmen. Ich glaube, dass die Ukraine das nicht kann und dass Europa dem auch nicht zustimmen sollte. Nur welche Möglichkeiten hat man noch, wenn Trump es vielleicht gelingen sollte, tatsächlich schriftlich in Verträgen, genau das, was Putin sehen will, etwas zu formulieren, was diesen russischen Angriffskrieg zu einem Ende bringt. Das ist dann kein Frieden, wie wir ihn verstehen würden, weil er einfach völlig zulasten der Ukraine gehen würde. Aber ich weiß nicht, ob die Europäer gerade die Kraft haben, sich dagegen zu stellen. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube nicht, dass man das aufgeben kann. Ich glaube aber, dass das ungleich schwerer geworden ist. Zumal das, was Sie sich von der Republikanischen Partei wünschen in den USA, nämlich auch eine interne Debatte bei den Konservativen über die Handlung Trumps, gerade nicht stattfindet.
Das ist richtig. Ich denke, man muss unterscheiden bei den besetzten Gebieten zwischen einer vertraglichen Regelung, sozusagen ein Korea-Modell, das würde ich auch nicht befürworten, sondern der anderen Möglichkeit, dass diese Gebiete, weil es leider nicht anders gehen wird, unter russischer Kontrolle bleiben, ohne dass das völkerrechtlich
anerkannt
wird. Das wird auch außer Nordkorea und Mali wahrscheinlich kein Staat
anerkennen. Da bin ich mir bei Trump nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn er sagt, wir verhandeln über Land.
Ja gut,
dann. Man muss es. Darf ich noch mal ganz kurz?
Jetzt noch, ich würde gerne noch mal ganz nachfragen. Also wo gibt es Punkte, Frau Beck, wo Sie inzwischen sagen, nach so vielen Jahren, das geht nicht anders, wenn die Ukraine muss auch bestimmte Zugeständnisse haben.
Also sicherlich war es so, dass vor 3 Jahren, als es dieses große Erfolgserlebnis gab, das erste Kiew ist nicht in 4 Tagen eingenommen und dann einige Monate später in der Region Charkiw sogar ein Zurückdrängen der russischen Besatzung, haben wir aus der Europäischen Union und Deutschland allen voran, zusammen mit beiden übrigens, alle gezögert. Es gab zu der Zeit noch überall die Hoffnung und die Erwartung, wir werden die Gebiete wieder befreien. Und das ist derzeit keine Hoffnung mehr in der Ukraine. Und Zelensky stimmt im Prinzip ja auch Vorschlägen zu, die faktisch bedeuten werden, dass er nicht die Souveränität jetzt über die Gebiete zurückbekommt. Ich glaube, was wir uns klar machen müssen, ist, dass innerhalb der Europäischen Union Länder wie Estland, Lettland und Litauen und auch Polen und auch Finnland und auch Dänemark, Schweden interessanterweise, sie alle verstehen, dass es um sie gehen wird, wenn das mit der Ukraine so zu Ende geht, wie Trump es möglicherweise vollständig in Richtung Putins Interesse und einem his best buddy führt. Das wird Europa zerstören und unseren Frieden zerstören.
Ja. Herr Jusupov, wie sehr, also was würden Sie sagen? Gibt es Punkte, wo man sagen muss, da muss die Ukraine einfach wirklich hart bleiben, auch für den Preis, dass der Krieg noch viel länger dauert? Oder gibt es inzwischen nach diesen über 3 Jahren den Punkt, wo man sagt, ja, wir müssen auch bereit sein, Territorien abzugeben, so wie Frau Beck das eben auch sagte?
Also ich glaube, wir sprechen hier über unterschiedliche Zeithorizonte. Ne? Dinge, die wir hier anreißen zu den Konsequenzen dessen, wie dieser Krieg jetzt zu Ende geht, ist der eine Zeithorizont. Aber eigentlich müssen wir uns eben auf die Abwehr eines dritten russisch-ukrainischen Krieges vorbereiten oder eines nächsten Krieges. Und da sind Zeitstrahlen, die nebeneinander laufen, weil die europäischen Fähigkeiten, um jetzt in diesem Krieg der Ukraine zu helfen, das Blatt zu wenden, sind nicht vorhanden. Die Ukraine hat keinen Weg zum Sieg. Und faktisch ist es so, dass wir haben es gerade alle zusammen kartografiert, ein europäischer Krieg von nicht-europäischen Hauptstädten in nicht-europäischen Saudi-Arabien zu Ende geführt werden will unter möglicher Beteiligung von nicht-europäischen Friedenstruppen. Das ist der reine Wein, den wir uns einschenken müssen. Weswegen mein Petitum ja ist, da sich nicht gegenzustemmen, sondern selbst zum Beispiel eine Koalition im globalen Süden zu suchen, die uns erlaubt, an dem Design dieser neuen europäischen Sicherheitsordnung mitzuwirken. Aber das haben sie nicht gefragt. Sie haben gefragt, was die Ukraine tun soll. Das kann ich natürlich nicht beantworten. Was ich aber sagen möchte, ist, dass diese gesamte Trump'sche Dealsprache mit den seltenen Erden, die übrigens auch auf sowjetischer, geodäsischer Aufklärung basieren, die so alt ist, dass man nicht weiß, ob sie wirklich existieren. Und das erinnert mich, ich habe in Afghanistan auch gearbeitet, sehr stark an seinen eigenen Deal mit Präsident Ashraf Ghani zur Förderung von seltenen Erden in Afghanistan. Das hat auch nicht sehr weit dem Land geholfen. Interessant ist ja, dass Putin Trump dann vorschlägt, da nicht Halt zu machen, sondern A, Joint Ventures russisch-amerikanischer Art in der Ukraine vorschlägt, weil es aus seiner Sicht wäre die Befriedigung von diesem taktischen Streben Trumps nach einem medial vorzeigbaren Gewinn, den er wahrscheinlich, wie Frau Havertz sagt, auch für den innenpolitischen Kampf braucht, um zu zeigen, was für ein großartiger Präsident er ist. Putin will das befriedigen und schlägt ihm sogar darüber hinaus vor, etwas ganz Abwegiges, gemeinsame Förderprojekte in Sibirien. Also sie sind voll auf der Wellenlänge, weil sie verstehen, was sie befriedigen müssen. Es ist nicht nur Zelensky, der devot ist. Lesen Sie sozusagen das, was dieser Kirill Dmitriev, der als Präsidialassistent jetzt ernannt wurde von Putin zum Begleiter der Verhandlungen, der schreibt in großen Lettern, so wie es sich gehört, Trumps Verhandlungserfolg wäre episch und würde die Welt nachhaltig sicher machen. Also es liest sich überall ähnlich, ob es aus Budapest kommt oder aus Kiew oder aus Moskau. Und das hat die Ursache, dass alle nicht verstehen, was über die Befriedigung dieser kurzfristigen Bedürfnisse von Donald Trump eigentlich die amerikanische Grand Strategy ist, wenn es die denn gibt. Und solange es so unsicher bleibt, wird es überhaupt keinen stabilen Verhandlungsprozess geben.
Ja, okay, Herr Ganser. Das heißt, man muss sich auf was ganz Neues einstellen, halt eben wirklich Friedensverhandlungen in diesem Deal-Charakter. Man muss viel mehr die Ökonomie damit mit einbeziehen. Ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, auf so eine Art kriegt man, wird der Krieg dann doch irgendwann beendet?
Und ich denke, wir sprechen ja seit vielen Jahrzehnten von dem allgemeinen weit gefassten Sicherheitsbegriff, ökologische, aber auch das ökonomische Thema gehört ja absolut dazu. Aber dennoch, wir müssen ja auch schauen, wie sind denn andere Kriege zu Ende gegangen? Und das sind immer lange Prozesse gewesen, über Monate, über Jahre zum Teil, sodass das hier wahrscheinlich in einem sehr mühsamen Prozess man sich vielleicht annähert.
Was ja doch schwierig ist, weil gerade Donald Trump so ein erratischer Mensch
das,
ist.
Das hatte ich eben versucht zum Ausdruck zu bringen.
Man weiß nicht mehr, auf welcher Seite er steht.
Er ist absolut sprunghaft und er ist unberechenbar. Und das ist nicht gut für den Prozess. Denn das erfordert Kontinuität. Auch eine Grand Strategy, wie Sie gesagt haben, die kann man da auch nicht vermuten. Das ist alles sprunghaft. Aber was ist die Grand Strategy der Europäer in diesen Verhandlungen? Das müsste man auch mal thematisieren, gerade zwischen den großen, den wichtigsten europäischen Staaten.
Aber Herr Ganser, da passiert doch was. Also ich würde auch sagen, Europa muss erwachsen werden, und zwar nicht nur wegen dieses amerikanischen Präsidenten. Sozialismus hat es immer gegeben in den USA. Es ist vor einiger Zeit ein Zitat von Adenauer von 1951 aufgetaucht, wo er gesagt hat, wir werden uns nicht immer auf die USA verlassen können. Das ist unendlich lange her. Also es muss schnell gehen.
Merkel 2017 im Bierzelt. Ja.
So, es muss schnell gehen. Es muss schneller gehen, als es von der Produktion her, von den Ressourcen her machbar ist. Aber diese weitgehende Entscheidung, die im Deutschen Bundestag getroffen worden ist, hat etwas damit zu tun, dass doch von dieser neuen Regierung und von dem Verteidigungsminister Sozialdemokratie, wenn ich das mal sagen darf, ganz klar gesehen wird, dass es tatsächlich auch um uns geht. Und deswegen geht es nicht nur um Freundlichkeit gegenüber den Ukrainern, denen so böse mitgespielt wird, sondern es geht um unsere Interessen. Das sagen uns die Esten, die Balten, die Polen, die Dänen, die Schweden. Das müssen wir verstehen und das muss jetzt wirklich losgehen.
Ja, das ist auch gerade der positive Aspekt von Trump. Jetzt raufen sich die Europäer endlich zusammen.
Trotzdem wird es ja lange dauern.
Und es geht ja jetzt um die NATO auch. Können wir die NATO europäisieren im Laufe der nächsten Jahre? Das wird 5 oder 10 Jahre dauern. Und es wird vom 24. bis 26. Juni diesen Jahres einen entscheidenden NATO-Gipfel geben in Den Haag, in dem es dann wirklich um solche Weichenstellungen geht. Dass die Europäer mehr ihr Schicksal in die eigene Hände nehmen und dass die Amerikaner dann vielleicht auch bei der Stange bleiben, dass das Verhältnis nicht zerstört ist, wie sie. Bin da auch etwas gegen Panikreaktionen. Ja.
Wie sehr sind die? Ich neige gar nicht zur Panik, aber ich glaube, das ist auch naiver von den Europäern zu glauben, man könne das mit Trump einfach aussitzen, weil das, was Trump jetzt in sehr viel größerer Härte gegenüber Europa kommuniziert, das war ja während seiner ersten Regierungszeit auch so. Und ich erinnere mich dran, als jetzt im November 24 Trump wiedergewählt wurde, schon 2-3 Wochen danach hörte ich aus Deutschland so Beruhigungsszenarien, es würde schon alles nicht so schlimm werden. Und ich saß in Washington und dachte, doch, es wird so schlimm. Und das hat nichts mit Panik zu tun, sondern es hat etwas mit einem Realismus zu tun. Und ich glaube auch, dass Trump so erratisch nicht ist. Der ist in vielerlei Hinsicht erratisch. Aber der hat schon eine sehr große Konsistenz in dem Sinne, dass ihn Europa nicht wahnsinnig interessiert.
Und die NATO, wie steht er denn? Was denken Sie, bleibt er der NATO treu?
Er kann nicht so einfach austreten. Nach seiner ersten Amtszeit wurde im Kongress ein Gesetz verabschiedet, das es schwieriger macht, dass die USA einfach aus der NATO austreten, aber er kann ja Mitglied bleiben mit den USA und einfach nichts tun. Da würde ich sagen, ist er ambivalent. Also sein Verteidigungsminister Pete Hegseth hat gesagt, nein, NATO ist schon wichtig. Und natürlich kann eine neue europäische Stärke Trump auch signalisieren, da ist wieder jemand, mit dem ich vielleicht etwas mehr auf Augenhöhe agieren kann. Ich kann hier drin bleiben, aber alles, was bislang aus dem Pentagon kommt, bedeutet, ihr müsst euch selber kümmern und wir werden das so nicht machen. Das definiert sehr viel auch von Trumps geraden aktuellen politischen Handlungen, auch wenn wir auf die Wirtschaft gucken, dass er der Meinung ist, die USA sind ungerecht behandelt worden auf einer globalen Ebene. Die USA würden zahlen und tun und machen und alle anderen würden das ausnutzen. Das heißt, die Grand Strategy von Trump ist natürlich America first und dafür wird er alles andere unterordnen. Und noch eine letzte Schleife, ich glaube, diese Nähe zu Putin und zu Russland, das ist schon verfolgt, schon auch ein Nebenstrang, dass er Russland und China auseinander treibt, weil China ist der eigentliche, das Big Picture ist natürlich USA gegen China.
Ja, nun hat der Westen ja gerade durch die Sanktionspolitik auch Russen in die Hände der Chinesen getrieben. Das war ein nicht beabsichtigter Nebeneffekt, das muss man ja auch sagen. Das lag ja auch daran.
Ja. Herr Josipov vom Sitz.
Der aber auch nicht systemisch ist. Ne? Also wenn Sie sich die Handelsbeziehungen anschauen, dann merken Sie, Russland ist weiterhin bei 3-4% des chinesischen Handels. Für Russland ist China sehr viel wichtiger geworden, aber nicht andersherum. Es gibt überhaupt kein einziges neues Förderprojekt, kein einziges neues Joint Venture. Okay, die Automobilhersteller, vor allem die Deutschen, sind verdrängt worden. Aber das ist derselbe Effekt, der sozusagen von China aus auch über Europa rollt, die Überkapazitäten, die sie haben. Das ist trotzdem so, dass diese geopolitische Frage über allem schwebt. Aber das, was Frau Havertz sagt, wenn America first die Grand Strategy ist, wenn es Trump letztlich immer darum geht, den relativen Gewinn, den man in Geld und guten TV-Bildern, TV-Bildern darstellen kann, herauszuholen aus jeder Abhängigkeit mit Partnern und Verbündeten, aber auch aus allen Konflikten, wo die USA Druck Hebel haben, dann ist das genau das, worauf Putin spekuliert. Eine Art großen Deal, wo er doch noch zwischen China und den USA in diesem G2 der kommenden Welt einen Platz bekommt, den er sonst nicht bekommen hätte. Denn Russland ist von seinen sonstigen Ressourcen, demografisch, wirtschaftlich, geoökonomisch, überhaupt nicht in der Lage, die neuen Regeln der Welt zu setzen. Aber es eröffnet sich ein Fenster, wo bei Putin so ein Korridor gerade entsteht. Die Ukraine zu entsouveränisieren, dafür muss er sie auch nicht komplett erobern. Ja. Das will er auf jeden Fall. Deswegen will er auch die Offensive gar nicht anhalten, weil jeder Tag Waffenruhe und Feuerpause ist nachteilig für den russischen Frontverlauf. Die Front ist blutig und kostspielig, aber Russland schiebt sie immer weiter nach vorne. Und das würde noch sehr lange dauern und Ukraine würde überhaupt nicht sofort kollabieren. Aber das funktioniert für Russland. Ja. Russland hat seine Wirtschaft weitgehend stabilisiert. Es braucht die Nordkoreaner nicht. Es braucht 20.000 Männer, die es mit Geld rekrutieren kann jeden Monat. Das kann so weitergehen. Mhm. Aber die historische Chance,
Putin hat die
so jemand wie Donald Trump, ja, aber eben nicht ewig, bis zu den Midterms vielleicht nur. Weil die Versuchung ist eben diese Chance, vielleicht ist die reell, denkt sich Wladimir Putin wahrscheinlich, hier mit Donald Trump in ein Geschäft zu kommen, was so viel historischer und grundlegender ist. als das Minimalziel der Entsouveränisierung der Ukraine. Und das ist sozusagen der Kontext, in dem wir Europäer uns zu einem Akteur und ja zu einem eigenen Pol entwickeln müssen.
Ja, es heißt ja immer, Frau Havertz, dass Trump darauf spekuliert, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Ist das tatsächlich irgendein Grund oder wird das nur so gesagt?
Nein, nein, das möchte er mit Sicherheit, weil er möchte alles, was ihn in einem extrem guten Licht dastehen lässt. Er würde, also das, ich glaube nicht, dass das die treibende Kraft dahinter ist, dass er sagt, er möchte diesen Konflikt beenden. Da spielen sehr, sehr viele Dinge eine Rolle. Aber natürlich, es geht bei Donald Trump immer auch um Inszenierung. Mhm. Und was wäre das für ihn, der, wenn wir uns noch mal erinnern, als Barack Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat, ein Präsident, dem Donald Trump, als er noch gar nicht auf der politischen Bühne war, abgesprochen hat, überhaupt in den USA geboren worden zu sein. Und wenn er jetzt ihm nachfolgen würde und sagen würde, ich habe das erreicht, und er hat auch immer noch eine krasse Obsession mit Joe Biden, obwohl der nicht mehr in der politischen Öffentlichkeit ist.
Und Frau Havertz, wenn das so ist, dann ist das ja eigentlich für mich erstmal ein positiver Aspekt, denn denn Trump würde ja keinen Friedensnobelpreis bekommen für eine Lösung, für einen Deal, der den Europäern, den Norwegern überhaupt nicht gefällt.
Das ist aber jetzt sehr dann, europäisch gedacht. So weit denkt er dann, glaube ich. Also nicht, dass ich jetzt mal psychologisieren kann.
Das ist ein europäischer Preis.
Ja, absolut. Also, es ist auch sehr interessant. Also ich kann natürlich auch nicht in den Kopf von Donald Trump gucken. Es wäre sehr schön, wenn irgendjemand das könnte. Ich versuche mein Bestes, aber diese Umdrehung macht er ja in dem Sinne nicht. Das ist einfach auch wieder die Frage.
Aber dann lass uns die letzten drei Minuten noch mal kurz überlegen.
Noch mal überlegen, über Politik und nicht über den kindlichen Kaiser.
Ja, wie es jetzt weitergeht, Herr Ganser. Was wäre jetzt, also wenn man jetzt sind Gespräche in Riad oder irgendwo anders im wie kann man jetzt da weiterkommen?
Ja, also ich setze jetzt darauf, dass endlich Teams gebildet werden, Amerikaner, Russen, hoffentlich auch aus der Ukraine, in Saudi-Arabien, hoffentlich auch europäische Vertreter der Europäer, die dann in einem stillen diplomatischen Prozess über Wochen und Monate versuchen, sich anzunähern. Und dann gibt es immer wieder Meilensteine, wo dann vielleicht etwas herauskommt.
Aber das klingt so, Herr Ganser, als wäre das so wie von früher aus der alten Welt.
Ja, aber schauen
Sie, haben ja alle gesagt, dass es auf eine andere Art inzwischen geht und auch um was anderes,
aber
Größeres geht.
Denken Sie an die Verhandlungen in Riad über die Geiselfreilassung zwischen Israel und Hamas.
Ja, da sehen
da ist
wir
nichts,
ja jetzt.
Da ist nichts nach außen gedrungen. Da ist nicht immer nur das Ergebnis. Aber es sind viele Geiseln freigekommen. Ja? Also da gab es schon Ergebnisse. Ich rede ja da nur über die Art und Weise, wie man vorgeht, wie man verhandelt. Nicht jetzt immer in der Öffentlichkeit und Inszenierung.
Aber wir haben ja nun gerade gelernt, dass Putin und Trump sich gerne der Öffentlichkeit inszenieren.
Ja, das ist das Problem. Können wir vielleicht doch noch mal festhalten, dass in der Europäischen Union 450 Millionen Menschen leben mit einer großen, großen Wirtschaftskraft. Und wir verstehen jetzt, zu spät, aber wir verstehen, die USA sind möglicherweise sogar, Sie sagen, bereit, die Ukraine vor den Bus zu werfen. Und das wird uns in unserer eigenen Verfasstheit viel kosten, weil es uns für uns eine neue Gefahrentür aufmacht, durch die Putin, wie wir hören, etwa 2030 militärisch gut genug gerüstet wäre, um eine neue Tür aufzustoßen. Das heißt, ein anderes und dann NATO-Land anzugreifen. Wir müssen jetzt nicht dieses wahnsinnige Schauspiel uns täglich angucken. Wir müssen als Europäische Union jetzt wirklich bereit sein, whatever it takes.
Ja, da haben die Deutschen gerade begonnen.
Ich würde jetzt gerne zum Schluss nach Riga gehen, Herr Josef Wolf. Was glauben Sie jetzt konkret, wie das weitergeht? Also welche Chancen es gibt für solche Gespräche, wie Herr Ganser eben gesagt hat?
Also beschreibend wird Putin versuchen, die bilaterale Dimension Russland-USA immer weiter zu stärken. Er wird Hockeyspiele anbieten, wie bereits passiert. Er wird direkte Luftverbindungen anbieten. Er wird Joint Ventures anbieten. All das, was jetzt russische Diplomatie identifiziert hat als sozusagen Easy Wins, die man Trump anbieten kann, in der Hoffnung, dass er die amerikanische Position immer weiter über die nächsten Monate dahin schieben kann, der Ukraine tatsächlich Grundversprechen zu entziehen. Und es geht da nicht nur um die NATO-Mitgliedschaft, das ist klar, sondern um die langfristige militärische Unterstützung. Es geht da nicht nur um die Belieferung in der Waffenruhe, sondern grundsätzlich ein Absägen dieser Zufuhr aus der amerikanischen mindestens Richtung, um dann ein Ziel unter seinen Minimalzielen zu erreichen, nämlich eine Ukraine, die entsouveränisiert ist, teils durch Annexion, teils durch vielleicht eine neue Regierung und teils durch eine Begrenzung ihrer militärischen Fähigkeiten.
Okay,
wenn er darüber hinaus das Gefühl bekommt, dass er mit Trump eine neue Welt bauen will, dann kommt noch mehr.
Okay, gut. Vielen Dank, Herr Yusupov. Wir sind gespannt. Vielen Dank Ihnen für diese Diskussion und entschuldigen Sie nochmal für meinen Hustenanfall. Morgen schauen wir auf die, nochmal auf die Bundeswehr und die Sache, die uns alle beschäftigt, nämlich müssen wir umdenken in diesen Krisenzeiten? Und das fragen wir dann ganz konkret hier morgen in dieser Runde. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.